Alle 3 Stunden gibt es eine Messerattacke in Baden-Württemberg. Einmal die Woche eine versuchte Gruppenvergewaltigung.
Die Medien schreiben vom neuen Detroit.
Aber warum ist es denn möglich, dass Personen, die eigentlich schon lange nicht mehr hier sein sollten, immer noch sich in Deutschland aufhalten? Wir müssen endlich mal konsequent unser Recht umsetzen. Kann doch nicht wahr sein, dass hier 10-Jährige, 12-Jährige mittlerweile schwerste Straftaten begehen und ganz genau gar nichts passiert. Wir würden sofort die vielen 10.000 Personen, die sich illegal in Baden-Württemberg aufhalten, zurückführen.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Heute sprechen wir, das ist ein Novum, zum ersten Mal wirklich mit einem Politiker über eine aktuelle Wahl, die jetzt demnächst ansteht. Ich will dazu gleich sagen, wir haben natürlich allen Parteien Anfragen verschickt. Jeder hätte die Möglichkeit bekommen, bei uns zu sprechen. Das ist selbstverständlich. Wie so oft jedoch ist es am Ende so, dass nur die, die scheinbar die Bösen sind und die Demokratie abschaffen wollen, die dann aber ganz demokratisch mit uns sprechen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Markus Brunmeier. Schön, dass wir heute hier sind.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Jawohl. Jetzt möchte ich Sie als erstes mal unseren Zuschauern vorstellen. Sie sind 1991 in Craiova, Rumänien geboren worden und sind als Säugling gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester aus einem Kinderheim von einem schwäbischen Ehepaar adoptiert worden. Sie sind in Weilerstadt aufgewachsen und nach ihrem Abitur haben sie Jura studiert. 2013 traten sie der AfD bei und waren von 2015 bis 2018 Bundesvorsitzender der Jungen Alternative. Später wurden sie Pressesprecher von Frauke Petry sowie von Alice Weidel und seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Da muss man sagen, sie sind ja quasi dann schon ein alter Hase, noch zu Zeiten von Frauke Petry. Also haben sie da ja auch sehr viel Veränderung der Partei mitgemacht und sind also nicht erst seit neuestem hier mit dabei. Seit 2022 sind sie Landesvorsitzender der AfD Baden-Württemberg und seit 2025 stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Für die kommende Landtagswahl ab 8. März sind sie der Spitzenkandidat der AfD und streben das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg an. Wir sind ja heute in meiner alten Heimat Stuttgart auch. Ich bin Schwabe, bin hier aufgewachsen, habe große Teile meiner Jugend hier verbracht und habe das alles mitgemacht, von zum ersten Mal in eine Bar gehen, in einen Club gehen, habe hier viel auch im Nachtleben als junger Mann mit 17, 18, 19, 20, selbstverständlich erst mit 18 Jahren hier verbracht und kenne das noch als eine sehr harmonische Stadt. Weiß noch, wie das damals war, als wir abends, nachts mit Mädels unterwegs waren. Die konnte man dann selbstständig nach Hause gehen lassen. Ich weiß, wie sauber diese Stadt war, wie es ja auch in der ganzen Welt bekannt ist. Wir Schwaben schaffe Häusle bauen, sehr akkurat, sehr präzise in der Vorgehensweise, aber auch sehr penibel, wenn es beispielsweise um die Kehrwoche geht. Ich erinnere mich an eine Stadt, die immer sauber war, die lange Zeit als die sicherste Stadt in Deutschland gegolten hat. Und jetzt, wo ich nicht mehr hier lebe, aber immer wieder hierher zurückkomme, sehe ich eine komplett veränderte Stadt. Die Medien schreiben vom neuen Detroit. Das ist kein Kompliment. Das ist quasi die Pleitestadt, die gescheitert ist. Das Pendant der Automobilstadt in den USA. Sicherheitsthemen jeden Tag hören wir von Vergewaltigung, Messerstechereien. Herr Frohnmeier, ich möchte Sie da einfach mal als Mensch fragen, wie geht es Ihnen eigentlich dabei, wenn Sie zusehen können, wie ganze Landesteile hier im Süden regelrecht zerfallen?
Es ist natürlich tragisch, was hier passiert. Und das macht einen auch wirklich traurig. Ich bin Vater von einer 4-jährigen und einem 8-jährigen Sohn. Und man möchte natürlich, dass die eigenen Kinder so aufwachsen können, wie es einem selber möglich war. Und da sprechen Sie ja einen Punkt an. Uns wird immer gesagt, dass alles, was wir momentan erleben, nur gefühlt sei, rein subjektiv. Ich sage halt dann immer, naja, schaut mal, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Da konntest du mit über 1 Million Menschen in Berlin völlig friedlich die Love Parade feiern. Die hatten auch nicht ganz so viel an, meistens, und das war damals alles kein Thema. Wir sind auf Weihnachtsmärkte gegangen. Wir haben die Silvesternacht zusammen verbracht. Ich habe das nicht mit was Negativem assoziiert. Heute tun das immer mehr Menschen, weil es eben Poller gibt, weil es schwer bewaffnete Sicherheitskräfte gibt. Das bedeutet, jeder kann für sich ganz einfach einordnen, was sich eigentlich in den letzten Jahren verändert hat. Und die Zahlen sprechen für sich. Die Gewaltkriminalität in Baden-Württemberg ist ein Problem. Alle 3 Stunden gibt es eine Messerattacke in Baden-Württemberg. Einmal die Woche eine versuchte Gruppenvergewaltigung. Dieses Phänomen Gangrape, das gab es irgendwie in meiner Jugend oder Kindheit nicht. Und das sind Dinge, die insbesondere seit 2015 mit der Grenzöffnung durch die CDU hier in Deutschland tatsächlich akut geworden sind. Und ich finde, hier gab es ja immer ein Versprechen, wenn man in Baden-Württemberg aufwächst. Wenn du fleißig bist, wenn du schaffst, wenn du bereit bist, dich einzubringen, dann hast du irgendwann mal dein eigenes Häusle, deine eigenen 4 Wände. Und es war auch immer möglich, Jahrzehnte im selben Unternehmen tätig zu sein. Mein Vater hat über 40 Jahre beim Daimler gearbeitet. Das sind alles Dinge, die gehen heute nicht mehr. Auf mich kommen Leute Anfang 30 zu, gut ausgebildet, die sagen, hey, mir wird eine Abfindung angeboten. Also es ändert sich ganz massiv was und das ist keine schöne Entwicklung.
Ja, das ist wahrlich keine schöne Entwicklung und ich kann das nur mitgeben, aber das werden Sie selber wissen. Egal mit wem man spricht, das ist dann aber auch wirklich ideologien- und parteiübergreifend. Eigentlich sind sich so gut wie alle einig und sagen, hier hat sich so viel verändert, dass es teilweise nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und das Ganze beschleunigt sich jetzt gerade auch in 2026 immer schneller. Die Bundesregierung hat sich ja teilweise entschieden, keine Zahlen für Insolvenzen mehr zu veröffentlichen. Ich meine, was für ein Signal ist das? Aber auch diese Poller, die Sie angesprochen haben, diese Poller sind ja ein manifestiertes Signal, dass es eben nicht mehr sicher ist bei uns. Da wird das auch dann gar nicht mehr geleugnet, sondern man zeigt quasi, guck mal, das ist das Symbol für die Unsicherheit im Land. Wir haben Angst davor, dass irgendwelche wahnsinnigen Ideologen mit einem LKW oder irgendeinem Fahrzeug versuchen, Menschen zu vernichten. Und wir stellen das überall auf, weil diese Gefahr überall so akut geworden ist. Das macht viele Leute sehr traurig. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum man das Gefühl hat, dass alle mit einem gesenkten Haupt durch die Gegend laufen. Es ist irgendwie eine dunkle Wolke liegt über diesem Land. Und gerade die davor gewarnt haben, das möchte ich auch ganz klar mal sagen, wir wissen das alle, die AfD wurde früher verschrien, das ist alles nur Panikmache, das ist völlige Übertreibung, das ist Lüge, das wird niemals so schlimm kommen. Nun, wenn ich mir jetzt einen Thilo Sarrazin anschaue, der, glaube ich, nicht im Verdacht steht, irgendwie der AfD nahe zu sein, der sagt selber, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist, wie ich es damals in meinem Buch Deutschland schafft sich ab beschrieben habe. Das wäre mal eine Frage, was wollen Sie jetzt eigentlich machen mit diesen Zuständen, die jetzt da sind? Mhm. Man muss nicht mehr warnen davor, dass die kommen. Sie sind jetzt hier, um so etwas in Zukunft, ich weiß nicht, ob man sagen kann, rückgängig zu machen oder wenigstens zu verringern.
Also ich glaube, das Erste, was wir machen wollen und auch würden, ist nach der Wahl wissen, was man vor der Wahl versprochen und angekündigt hat. Keine Selbstverständlichkeit mehr, mindestens oder seit der Bundestagswahl, glaube ich, für jedermann erkennbar. Wir haben 9 Punkte für Baden-Württemberg ausgearbeitet. Und darunter fallen beispielsweise, wenn es um das Thema Wirtschaft und Jobs geht, folgende Maßnahmen. Und das ist auch das Wahlkampfthema schlechthin im Moment. Alle haben ja verstanden, dass es ein Problem gibt. Alle wollen an der Wirtschaft was verändern. Und wir hier haben ganz klar gesagt, schaut mal, wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie momentan sind, dann gibt es hier halt irgendwann keine Unternehmen mehr, die tatsächlich erfolgreich wirtschaften können. Das Kernproblem ist für uns das Thema Energie. Wenn wir 18 Cent Industriestrompreis haben und die Chinesen oder die Amerikaner 4 bis 6, dann kann, glaube ich, jeder, ohne dass man Mathematiker sein muss, verstehen, da gibt es ein Problem. Und wenn wir glauben, dass eine der größten Volkswirtschaften dieser Erde oder auch Baden-Württemberg als industrielles Powerhouse ausschließlich mit Sonnenkollektoren und Windkrafträdern und dem Zukauf von Energie aus dem Ausland aufrechterhalten bleiben kann, ebenfalls. Darum sagen wir zurück zur Kernenergie, zurück zur Kohlekraft. Wir brauchen grundlastfähigen Strom hier in Baden-Württemberg und wir wollen 400 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt entnehmen. Geld ist momentan überwiegend ideologisch für Klimaprojekte und Ähnliches eingesetzt wird, um zumindest in den ersten 100 Tagen, bis die Maßnahmen greifen, die Bürger, aber auch Unternehmen zu entlasten. Und das Thema Bürokratie, ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, ich kann es nicht mehr hören. Ja? Seit 10 Jahren erzählt man mir auf den Podien, wir müssen die Bürokratie abschaffen. Kostet 140 Milliarden Euro jedes Jahr. Tun, machen, Fehlanzeige, die Parteien haben da kaum was bewegt. Darum haben wir gesagt, wir machen jetzt eine sogenannte Sunset-Klausel, also ein Ablaufdatum für Gesetze und Verordnungen. Alles entfällt automatisch nach 10 Jahren. Für jedes neue Gesetz, für jede neue Verordnung müssen 2 alte weg. Und wir wollen auch endlich die Ministerien auf deren Effizienz überprüfen. Man kann manche zusammenführen. Man braucht nicht so viele Ministerien. Das Einzige, was in Deutschland und Baden-Württemberg wächst, ist die Staatsquote. Und wir müssen endlich dazu übergehen, diesen Staat und auch das Land Baden-Württemberg effizienter zu gestalten. Das sind im Bereich, sage ich mal, Wirtschaft und Energie die für mich wichtigsten Maßnahmen. Dazu kommt sicherlich noch ein Baden-Württemberg-Fonds, so eine Art Infrastrukturfonds. Wenn wir nach Norwegen schauen, was die mit der Rente machen am Kapitalmarkt, dann glaube ich, können wir auch mal im Jahr 2026 ankommen und versuchen, eben Gewinne, Erträge am Kapitalmarkt zu erwirtschaften und ins Land zurückzuführen.
Herr Frohnmeier, jetzt ist es so, dass auch hier im Ländle, man ja öfters von Vetternwirtschaft spricht, irgendwie die eine Hand putzt die andere. Hat ja immer gesagt, die Altparteien, die schustern sich die Geschäfte gegenseitig zu. Ja, Posten werden vergeben, der Frau wird gerne mal einen Sekretärenposten gegeben, es wird geklüngelt, es werden Geschäfte gemacht, ob das damals die Maskendeals sind, mit Windenergie ganz massiv. Jetzt gibt es aber auch, wenn man von diesen Filz und den Seilschaften spricht, aktuell gerade wieder Vorwahlen groß in den Medien, dass man der AfD vorwirft, dass sie sich ähnlich verhält wie die Altparteien und Vetternwirtschaft betreibt. Zum Beispiel, indem Familienmitgliedern zu den Büros von Parteikollegen vermittelt wurden und dort eingestellt worden sind. Können Sie uns mal aufklären, wie es um diese Vorwürfe steht?
Ja, ich glaube, zunächst ist wichtig, mal festzustellen, was hier als Skandal momentan durch Medien getrieben wird, ist rechtlich zulässig. Die AfD hat kein Gesetz gebrochen. Man hat keine Straftaten begangen, das wird ja teilweise ein bisschen insinuiert. Man hat hier immer mit Einklang geltender Vorschriften und auf der Grundlage des Gesetzes gehandelt. Und ich finde es ganz spannend, die Diskussion, weil damit ja auch irgendwo so ein Stück weit der Eindruck erweckt werden soll, dass die AfD so eine Art Parteienfilz betreibt. Die Wahrheit ist doch, dass es meiner Auffassung nach immer darauf ankommen sollte, ist jemand für eine Position geeignet oder nicht? Ja, bringt jemand die notwendige Qualifikation mit? Mir persönlich wird zum Beispiel vorgeworfen, dass meine Ehefrau in der Partei sich engagiert, dass sie für einen anderen Abgeordneten arbeitet, von dem ich übrigens keine Familienmitglieder oder Verwandten beschäftige. Und das finde ich dann schon spannend, weil ich glaube, die Zeiten, in denen ich irgendwie meiner Frau vorschreibe, wie sie sich wirtschaftlich zu betätigen hat, ja, oder wo sie mich um Erlaubnis bitten müsste, die wünscht sich vielleicht Friedrich Merz zurück, aber ich nicht. Ich finde, dass man schon irgendwo sehen muss, dass Ehepartner unabhängige Personen sein können und warum sollte sie sich nicht in einer Partei einbringen, wenn sie für die Position die notwendige Qualifikation mitbringt. Sie ist Diplomjournalistin, sie ist trilingual. Sie hat an der Elite-Uni studiert und hat viele, viele Jahre lang Berufserfahrung sammeln können bei verschiedenen Nachrichtensendern, Euronews und Ähnliches. Und da habe ich nie richtig verstanden, was man jetzt eigentlich gerade in dem Zusammenhang von einem will. Ich wurde sogar neulich gefragt, hey, deine Schwester, die hat doch auch vor 8 oder 9 oder 10 Jahren in der Partei für jemanden mitgearbeitet. Wie findest du das? Also da habe ich der Journalistin geantwortet, Bettina, ich bin stolz auf die Arbeit, die du geleistet hast. Also warum sollten nicht Personen, die für eine Sache brennen, die sich in einer Partei engagiert haben, auch in einer Partei mitarbeiten können? Es wird dann ein Problem, wenn man nichts kann, nicht die Qualifikation mitbringt und dann irgendwie aufgrund von, ich sage jetzt mal, Vitamin B die Anstellung erhält. Klar gibt es Dinge, die jetzt durch die Nachrichten ging, wo ich sage, gut, da muss man mal genauer hingucken, wenn Fußballmannschaften angeblich bei jemand beschäftigt worden sind. Aber jetzt alle in einen Topf zu werfen und mittlerweile sogar so zu tun, als ob es irgendwie ja, kritikwürdig sei, wenn aus einer Familie mehr als eine Person sich in der Partei engagiert. Das finde ich falsch. Vielleicht noch letzter Punkt an der Stelle. Es ist ja auch nicht so, dass es ganz so einfach ist mit der AfD. Wenn sie vom Inlandsgeheimdienst verfolgt und unter Druck gesetzt werden, wenn sie wissen, dass sie ein Engagement in dieser Partei häufig mit einem Preis bezahlen müssen, nämlich Ausgrenzung und Druck, dann ist es schon was, was eben nicht ganz so spurlos beim Thema Arbeitsplatzstellen besetzen vorbeigeht. Wir haben 70 offene Stellen in der Bundestagsfraktion, sind zwar die stärkste Partei Deutschlands auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite trauen sich Leute nicht, für die AfD tätig zu werden. Dass dann eine Partei sagt, also bevor wir jetzt unsere Funktionalität nicht mehr sicherstellen können, versuchen wir auch Bekannte, Freunde, Verwandte dafür zu gewinnen, für die Partei zu arbeiten, finde ich nicht schlimm.
Es macht auf jeden Fall Sinn und ich darf daran erinnern, wenn wir vom NGO-Komplex sprechen und dass dadurch bei Friedrich Merz fast die Koalition geplatzt wäre, wo man auch nur angefragt hat, ob man da vielleicht mal reinschauen darf, was da passiert. Das war ja regelrecht panikartig und hart, wie man da auch reagiert hat und sofort gesagt hat, wenn das der Fall ist, wenn ihr wirklich schauen wollt, welche Verbindungen da zwischen dem Staat und zwischen eigenen einzelnen Funktionären und der sogenannten Nichtregierungsorganisation bestehen, dann kündigen wir sofort alles auf. Also da wissen wir ja, da liegt etwas vergraben.
Ist ja hier gerade noch viel extremer. Die ENBW in Baden-Württemberg ist ein quasi-staatliches Unternehmen. Ja. Das Land Baden-Württemberg ist eigentlich der Haupteigentümer, wenn man so will, wenn man sich die Unternehmensstruktur anschaut. Und die CDU in Baden-Württemberg ist eine Regierungspartei. Die lassen sich von einem Staatsunternehmen als Regierungspartei den Parteitag sponsern. Das muss man erst mal hinbekommen, ohne das Gesicht zu verziehen. Oder das finde ich jetzt so im Kontext der medialen Aufklärung ganz interessant. Es gibt eine Abgeordnete der CDU aus Heidelberg, die jetzt ganz dick im Zusammenhang mit den Epstein-Files in Erscheinung getreten ist. Die Dame hat sich regelmäßig offenbar mit dem Psychologe, mit dem Go-to-the-Doctor quasi ausgetauscht, der die ganzen Vergewaltigungs- und Missbrauchsopfer betreut hat, in Anführungszeichen, und offenbar dann auch bei der Vertuschung geholfen haben muss. Und das sind so Sachen, dafür interessiert man sich in diesem Wahlkampf nicht. Aber wenn einer mit dem gleichen Familiennamen für die AfD tätig ist, eine Partei, die wie keine andere unter gesellschaftlichen Druck gestellt wird, dann wird versucht, obwohl geltendes Gesetz eingehalten worden ist, einen Skandal daraus zu zimmern. So richtig funktioniert hat es nicht. In den Umfragen sind wir nach wie vor sehr stabil.
Mhm. Herr Vohnmeier, jetzt waren Sie auch wegen einer anderen Sache in den Medien gestanden, die sich ja da anreiht, was das Thema Ausgrenzung angeht und an sich in einer funktionierenden Demokratie so gar nicht stattfinden dürfte. Da müsste es von allen einen Aufschrei geben und man sagt, völlig egal, welche Partei, welche Ansichten, so etwas geht einfach nicht. Das ist meine Meinung. Es geht hier darum, dass vor ein paar Wochen sich viele Menschen auch darüber aufgeregt haben, also für sie eingesetzt haben, dass ihre Kinder auf Anregung des Elternrats aus dem Kindergarten, in dem sie sind, entfernt wurden oder entfernt werden sollten, muss man sagen. Und die Begründung war, Zitat, der Vater des Kindes ist bei der AfD. Das heißt also, du wirst ausgegrenzt, weil du ein Angehöriger bist der aktuell größten Partei in Deutschland, die von Menschen demokratisch gewählt wird. Und jetzt tut man ihre Kinder damit einbeziehen. Also die Kinder, die ja gar nicht, die sind im Kindergarten, wir reden ja nicht mal irgendwie, dass sie in der 10. Klasse sind, sondern ihre Kinder sollen getrennt werden von anderen Kindern, weil der gehört zu einer Partei, die uns nicht passt. Wie ist die ganze Sache jetzt ausgegangen?
Also ich wollte tatsächlich mich gar nicht mehr so dazu einlassen, weil ich finde, dass der Träger und die Leitung alles richtig gemacht hat. Es ist ein Ort, an dem Kinder die Möglichkeit haben sollten, geschützt zu werden, zusammenzukommen, zu spielen, nicht politisiert zu werden. Und da muss ich sagen, hat man sich gut verhalten. Nach wie vor bin ich aber natürlich persönlich wirklich entsetzt über Eltern, die so verfahren. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen, wenn er die Kinder zur Schule, zum Kindergarten bringt, möchte, dass eigene Kinder in irgendeiner Form, vor allem ich meine Vierjährige, dort politisch agitieren. Das ist völlig absurd. Ich weiß nicht, was im Kopf solcher Menschen teilweise vorgeht. Und ich bin auch entsetzt, wo wir mittlerweile angekommen sind. Das sind ja so Kettenhaftungsprinzipien, ja? So nach dem Motto, du kommst aus der falschen Familie, du hast den falschen Vater, den falschen Onkel, was auch immer. Und das führt dann dazu, dass du quasi als Mensch dafür in Haftung genommen wirst und einstehen. Und das hatte man vielleicht in Regimen so, im Sozialismus, aber in einer freien Gesellschaft, in einer Demokratie sollte sowas nicht vorkommen. Und ich verstehe auch nach wie vor nicht, wie sich solche Menschen eigentlich noch im Spiegel angucken können. Ich meine, da muss ja irgendwie sowas wie Unrechtsbewusstsein da sein, aber das ist bei solchen Leuten tatsächlich Fehlanzeige.
Absolut. Ich habe dabei gedacht, wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, selbst der Kodex unter Gangstern normalerweise besagt, wenn es Streitigkeiten gibt, man lässt die Kinder raus. Ja, es wird sicher auch nicht mehr überall eingehalten, aber grundsätzlich war das mal so ein Ehrenkodex. Kinder werden nicht angefasst. Wie widerlich ist das dann bitte zu sagen, ich agitiere, damit ich dafür sorge, dass vierjährige Kinder nicht mehr mit ihren Kindergartenkameraden spielen können, weil mir da irgendwas nicht passt. Also da frage ich mich immer, das sind die Leute, die leben den Vorwurf, den sie dem Gegenüber machen. Gegenüber ist, das sind Faschos, Rechtsradikale, aber selber sind sie quasi Lehrbuch A bis Z und verhalten sich genau wie diese Leute, die sie vorwerfen, im Gegenüber zu sehen.
Es
Ja.
ist ja brutal. Also wir bekommen das ja momentan wirklich überall mit. Bei mir haben sich nach diesem Vorfall sehr, sehr viele Eltern gemeldet, auch von AfD-Politikern, die Angehörigen und auch selber Leute aus der Partei, die Ähnliches erleben. Da wird man plötzlich nicht mehr in den Verein mit eingeladen. Da heißt es dann plötzlich, ihr dürft bei Helferfesten nicht mehr mitmachen. Und das finde ich schon heftig. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das Politische mal so privat wird und dass die Leute auch dazu übergehen, dann quasi ja fast schon zu fragen, wen wählst du eigentlich bei der nächsten Wahl und davon auch ihren eigenen Freundeskreis, das Umfeld ja abhängig machen. Hey, ich habe mir nie die Frage gestellt, wenn ich jemanden kennengelernt habe, wen wählt er eigentlich? Ist das ein Grüner oder irgendwie ein Linker oder vielleicht jemand von der CDU? Das hat mich niemals in irgendeiner Form interessiert, weil ich war immer an den Menschen interessiert. Ist das ein netter Kerle oder nicht, ja? Oder eine nette Dame oder nicht? Und wenn man dann miteinander gut zurechtkam, dann war das völlig okay. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder hinkommen, dass das Politische nicht so privat ist. Da leben aber auch die Politiker der anderen Parteien, finde ich, gesellschaftlich was extrem Schlechtes vor. Mit der Brandmauer, aber auch
Absolut.
mit so Geschichten wie nur ganz kurz, wenn, also das würde ich noch ansprechen. Sie werden jetzt auf den Podien immer gefragt, können Sie was Nettes über Ihr Gegenüber sagen? Sagen Sie mal was Nettes zum Özdemir, zum Hagel und so weiter. Und mir fällt es nicht schwer. Es bricht mir ja kein Zacken aus der Krone zu sagen, hey, der Cem Özdemir, ich teile zwar nicht seine inhaltlichen Positionen, aber der geht offenbar recht zugewandt auf sein Wählerklientel zu, ja. Oder der kann, weiß ich nicht, rhetorisch seine Punkte machen. Die schaffen nicht, irgendwas Freundliches über einen AfD-Politiker zu sagen. Und das hat für mich schon auch mit Anstand zu tun. Wie soll da ein Miteinander, ein Austausch und auch der Kampf ums bessere Argument eigentlich funktionieren, wenn man menschlich auf der Ebene schon gar nicht in der Lage ist, zu liefern?
Ja, ich denke da an Anstand, aber auch an Angst. Die haben Angst, dass über kurz oder lang ihre Zeit gekommen ist. Und keiner will, der an den Töpfen saß, ohne selbst arbeiten zu müssen, immer nur quasi unter der Schirmherrschaft des Staates und des Beamtentums. Keiner möchte irgendwann da fürchten, dass ihm das Gleiche geschieht, was er den anderen immer schon angetan hat, auszugrenzen. Ich kann mir vorstellen, dass es das oftmals ist. Da ist irgendwie jetzt auch Angst da, weil sie die Deutungshoheit verlieren.
Ganz ehrlich, aber das, was wir erleben, auch an Ausgrenzung und Stigmatisierung, ich glaube, gerade wenn man sowas selber mal erlebt hat, das wünscht man niemandem. Ja, auch nicht dem politischen Wettbewerber. Und darum finde ich das immer ganz absonderlich, dass man von diesen Leuten, wenn sowas stattfindet, überhaupt nichts hört. Da hat sich keiner dazu geäußert.
Baden-Württemberg hat ja eine sehr, sehr hohe Industrieleistung und ist dementsprechend auch das Bundesland mit dem höchsten Exportaufkommen. Hier sind Weltkonzerne wie Mercedes-Benz, Porsche, SAP, Bosch, Stihl oder auch die Schwarzgruppe ansässig. Von den Hidden Champions und Automobilzulieferern mal ganz abgesehen. Inzwischen sehen wir aber, dass viele Unternehmen in die Pleite getrieben werden, dass die Insolvenzquoten extrem nach oben gehen. Produktion oftmals bei den großen Unternehmen ins Ausland verlegt wird. Also wer es sich leisten kann, der geht. Das sehen wir nicht nur bei den Konzernen, das sehen wir auch bei den Privatleuten. Also Unternehmer, die können, gehen oftmals. Ich kann das selber auch nur so mitgeben, wenn ich in meinem Unternehmerkreis schaue, dann ist oftmals noch, mein Kind ist noch 1, 2 Jahre in der Schule, dann bin ich weg. Weil sie selber sagen, das ist so feindlich gesinnt mir, ja. Dass der Staat sollte ja eigentlich den Schulterschluss mit der Wirtschaft haben und die Unternehmer sollten sich nicht fühlen, als haben sie einen Feind im eigenen Land, der ihnen das Leben schwer macht. Jetzt haben wir ja vorher schon vom Atomstrom gesprochen. Sie sagen, ja, Atomstrom müsste wieder kommen. Ich meine, da sind Sie nicht die Einzigen. Jeder Energieexperte, der begriffen hat, was hier los ist, der kann ja nur zu einem Ergebnis kommen. Eine Industrienation, die Old Economy ist, also Schwerindustrie, sehr energieintensiv, die kann nicht gleichzeitig den teuersten Strom haben. Sonst ist das Spiel einfach zu Ende. Jetzt hat man ja aber in Deutschland sich dazu wohlgemerkt bewusst entschieden, diese Atomkraftwerke nicht nur abzuschalten, sondern zu sprengen. Auch das ist ein Symbol. Das Symbol ist, auch wenn irgendwann mal jemand zu Sinnen kommt und sagt, nein, 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 das war ein Riesenfehler, den wir da begangen haben, dann muss die Infrastruktur erst wieder aufgebaut werden. Wie wollen Sie da eigentlich vorgehen?
Also es ist ja ganz bezeichnend, was momentan stattfindet. Die CDU ist ja zur Bundestagswahl angetreten mit dem Versprechen, auch Kernenergie darf kein Tabu sein. Mhm. Nach der Bundestagswahl konnte sich die Union nicht mehr daran erinnern. Der Spitzenkandidat der CDU, Manuel Hagel hier, sagt jetzt, Kernenergie ist ein alter Zopf, was wollen Sie denn da? Und vor dem Hintergrund immer ganz interessant zu sehen, wie sich innerhalb weniger Tage, hunderter Tage, ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her, die Bundestagswahl, so eine Position in der Partei verändern kann. Unsere Experten sagen ganz klar, dass der trotz Rückbau, ja, dass die Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke hier in Baden-Württemberg an den traditionellen Standorten, zumindest der beiden, die bis vor kurzem, die haben sich ja amortisiert, die haben Gewinne abgeworfen, ja, dass der innerhalb von 3,5 Jahren wieder möglich sein sollte. Die Japaner haben in den 90er Jahren innerhalb von 4 Jahren neue Kernkraftwerke gebaut. In China findet so etwas mittlerweile im Schnitt in 5 Jahren statt. Und ich glaube, im Land der Ingenieure, der Tüftler müsste sowas eigentlich auch möglich sein. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wichtig ist doch einfach zu verstehen, dass diese Idee, die man jetzt jahrelang hatte, nicht mehr funktioniert. Man hat ja ideologisch motiviert gesagt, wir machen eine Energiewende, wir verspargeln die Landschaft, gehen auch an die Naherholungsgebiete ran. Und das Ganze wird dann quasi ausgeglichen durch den Bezug russischen Gas. Und so russisches Gas bezieht man aus ideologischen Gründen nicht mehr. Da bin ich der Meinung, dass Nord Stream wieder in Betrieb genommen werden sollte. Warum? Im Moment ist es so, dass wir noch Verträge haben, die uns zur Zahlung verpflichten. Wir nehmen aber nicht ab. Und das russische Gas wird von Indien aufgekauft. Die Inder verkaufen dieses Gas teurer nach Europa und Deutschland zurück. Also es ergibt gar keinen Sinn, dieses russische Gas nicht wieder abzunehmen. Und wir brauchen es, um wettbewerbsfähig zu sein, als ein Teil eines gesunden und normalen Energiemixes. Und ich werde dann immer gefragt, die AfD hat doch eine radikale Energiepolitik. Ich sage dann zu den Leuten, also radikal ist, wenn du irgendwie eine Industrienation bist mit einer gut funktionierenden Wirtschaft und sagst, ab jetzt gibt es nur noch Sonnenkollektoren und Windrädchen und alles andere wird aus dem Ausland zugekauft. Was wir wollen, ist russisches Gas, wir wollen Kernenergie, wir wollen Kohlekraft und ja, da wo es partiell Sinn ergibt, auch erneuerbare Energien. Aber diese erneuerbaren Energien, die müssen halt auch wettbewerbsfähig sein und nicht über Jahrzehnte subventioniert werden, damit es überhaupt funktioniert. Das wäre die Idee der AfD an der Stelle und ich glaube, die ist auch extrem wichtig. Es ist auch nicht irgendwie ein AfD-Patent. Wir machen einfach nur das, was im EU-Ausland und auch auf der Welt was völlig Natürliches ist. Also egal, wo wir hinschauen, die Leute haben einen breiten Energiemix, die fahren damit gut, nur wir sind wieder die Geisterfahrer auf der Autobahn in Deutschland hier.
Ich finde das schon erstaunlich. Auf der einen Seite wird immer wieder gesagt, in der AfD gibt es keine Ideen, da geht es nur um Migration, aber sonst haben die ja keinen Plan. Auf der anderen Seite sagt man dann, das ist nur eine Partei für die Reichen und für die Unternehmer. Also wenn ich eine Partei bin, die keine Ideen hat für die Wirtschaft, dann kann ich doch nicht gleichzeitig eine Partei sein, die nur für die Reichen und die Unternehmer sind. Also man biegt es sich quasi genau so hin, je nachdem, welches Klientel man bedienen möchte, und erzählt denen dann jeweils die eigene Geschichte. Hier hat es ja gerade im Ländle auch sehr, sehr viele mittelständische Unternehmer, Selbstständige, Kleinunternehmer. Was hat die AfD in der Schublade, um Selbstständigen und dem Mittelstand, der hier immer stärker zu erodieren scheint, unter die Arme zu greifen und es wieder attraktiver zu machen?
Gut, wir wollen vor allem an das Thema Berichterstattungspflichten ran, ja, Stichwort Lieferkettengesetz und Ähnliches, an das Landesklimagesetz, an das Landesmobilitätsgesetz. Das sind alles Punkte, die ja auch Unternehmen belasten mit unnötigen Vorgaben und Berichtspflichten und so weiter. Es geht ja darum, dass man dafür sorgt, dass der Wirtschaftsstandort hier so unkompliziert wie irgendwo möglich läuft. Das bedeutet nicht weiter so hohe Lohnkosten. Wir wollen die Einkommensteuer senken. Wir wollen die Grundsteuer beispielsweise abschaffen, ja, die Grunderwerbsteuer und auch die Grundsteuer abschaffen, zumindest für den Erstkauf von Unternehmen, aber auch von Privaten die Grunderwerbsteuer. Und das sind alles Maßnahmen, die jedermann eigentlich helfen würden. Also ich verstehe auch nie so richtig, wenn der Vorwurf kommt, ihr macht Klientelpolitik für Reiche. Also Entschuldigung, die Senkung der Mehrwertsteuer, die entlastet doch jeden Bürger da draußen.
Ja, so ist es.
Die Abschaffung der Erbschaftssteuer entlastet jeden, der irgendwann mal das Privileg hat, etwas zu erben. Die Abschaffung der Grundsteuer entlastet jeden, der Grund besitzt. Die Abschaffung der Grunderwerbsteuer für den Erstkauf entlastet eine Mittelschichtfamilie genauso wie eine Privatperson, die sagt, jetzt kaufe ich mir die erste Immobilie und das erste Stück Land oder so etwas. Also diese Behauptung, man würde eine Klientelpolitik betreiben, die habe ich bis heute nicht nachvollziehen können. Die Wahrheit ist eher, dass man verstanden hat bei der AfD, dass wir kein Einnahmenproblem haben. Wir haben Rekordeinnahmen. Über 1 Billion Euro nimmt dieser Staat von seinen fleißigen Bürgern und Unternehmern mittlerweile ein, ja. Wir haben ein Ausgabenproblem, weil falsche Prioritäten gesetzt werden. Und ich sage das den Leuten von den anderen Parteien immer wieder. Also Freunde, es ist niemandem mehr erklärbar, dass beispielsweise 35 Milliarden Euro Entwicklungszusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen durch die Welt verteilt werden, währenddessen hier irgendwie die Schultoiletten noch wie in den 80er Jahren aussehen. Ich kann niemandem erklären, warum das Land Baden-Württemberg einheimische Bienen in Brasilien fördert oder klimaneutrale Kochkurse hier in Stuttgart anbietet, aber gleichzeitig das Geld an anderer Stelle überall fehlt, beispielsweise um Straßen, Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen wieder ordentlich zu gestalten. Und das sind halt Fragen der Schwerpunktsetzung. Das bedeutet, wir haben eigentlich das Geld, es wird einfach nur falsch verteilt und eingesetzt.
Ja, ich möchte dabei auch erwähnen, das ist ja eigentlich ein Novum, dass hier überhaupt ein Politiker sitzt, der das in den Mund nimmt und sagt, wir wollen Steuern senken oder abschaffen. In Deutschland kennt man das Konzept der Steuersenkung ja quasi gar nicht mehr. Ja, das ist jetzt natürlich halb satirisch gemeint, aber wenn wir mal ehrlich sind, es wird nur noch von Steuererhöhungen gesprochen, weil wir das Geld entweder bei uns ins Sozialsystem pumpen oder durch die ganze Welt verteilen. Und es heißt jetzt, das wird meine nächste Frage auch gleich, hier in Stuttgart ist ja einfach nur, fallen massiv Steuereinnahmen weg, und es heißt jetzt, wir müssen immer weiter die Steuern hochsetzen. Und ihr sprecht davon, hier wirklich merkbar, spürbar den Bürger zu entlasten. Ja? Also gerade beim Ausgeben, die Mehrwertsteuer, wenn man das mal sich anschaut, wir zahlen schon Steuer für alles. Warum es überhaupt eine Mehrwertsteuer gibt auf das Geld, das ich bereits versteuert habe, das ist per se schon völlig absurd. Ja? Aber schauen wir uns mal das Bild in unserer Landeshauptstadt in Stuttgart an. Diese hat jetzt zuletzt einen dramatischen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von rund 50% erlebt. Das ist aber noch nicht die Spitze. In Weissach, wo das Porsche Entwicklungszentrum steht, gingen die Gewerbesteuereinnahmen von 65 Millionen Euro auf 3 Millionen Euro zurück. Das sind also ein Minus von knapp 90%. Das hört sich für mich an wie, also da gehen die Lichter bald aus. Das ist ja nicht mehr nur, okay, da fehlen uns jetzt 10, 20%, sondern da fehlen einfach Gelder, die wahrscheinlich auch fest eingeplant sind. die jetzt einfach nicht mehr da sind. Und die aktuelle Regierung aus Grünen und CDU will nun massiv einsparen und auch die Steuerschraube weiter nach oben drehen. Das heißt, den Unternehmen geht es schlecht. Die haben weniger abzugeben. Und jetzt sagt man, okay, weil es euch schlecht geht und ihr weniger Steuern bezahlen könnt, drehen wir die Daumenschrauben noch mal etwas stärker an. Können Sie angesichts dieser Rahmenbedingungen überhaupt an Kürzungen und an Sparmaßnahmen denken und an Steuererhöhungen vorbeikommen, wenn Sie jetzt diese Situation hier antreffen?
Wir brauchen ja keine Steuererhöhungen, weder im Bund noch im Land noch in den Kommunen. Man muss sich nur anschauen, für was wird Geld ausgegeben und was frisst auf gut Deutsch oder Schwäbisch auch das Geld. Wenn wir bei den Kommunen bleiben, ja, bei den Städten bleiben, dann kann ich feststellen, dass jeder kommunale Haushalt zu ca. 40% mit Sozialausgaben, insbesondere im Zusammenhang mit der illegalen Migration, belastet wird. Das bedeutet, hier müsste man zunächst einmal dafür sorgen, dass die kommunalen Haushalte entlastet werden. Wir wollen es ja machen. Wir haben gesagt, wir machen in jedem Regierungsbezirk in Baden-Württemberg eine zentrale Stelle, wo untergebracht wird und wo schnell und effektiv die Verfahren abgehandelt werden. Und da muss eben auch konsequent rückgeführt werden, weil es kann ja nicht sein, dass der Bund und das Land immer neue Pflichtaufgaben für Kommunen definiert, die dann eben irgendwann auf gut Schwäbisch absaufen. Und das wollen wir verhindern, indem wir zunächst einmal den Mut haben, zu identifizieren und zu sagen, was belastet den kommunalen Haushalt am meisten. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Deutschen jetzt am besten bis 70 arbeiten gehen sollen, dass man dazu aufgefordert wird, noch leistungsbereiter zu sein, dass, glaube ich, die Lebenserwartung mittlerweile unter dem OECD-Durchschnitt liegt, die Deutschen kein Eigentum mehr richtig schaffen können, sowieso Schlusslicht im EU-Vergleich sind, die Sparquoten gering sind und man dann immer wieder von Seiten der Politik auf die Idee kommt, den Bürger und auch Unternehmen weiter zu schröpfen. Was wir jetzt tun müssten, wäre einfach mal schauen, wo ist das Geld, wo geht das Geld hin, wie können wir Unternehmen entlasten? Und ich bin jetzt viel unterwegs in diesem Wahlkampf. Jedes Gespräch mit Kleinunternehmern, mit mittelständischen Unternehmern verläuft eigentlich gleich. Wurde hier völlig richtig gesagt, die Großen, die gehen können, die verlagern die Produktion, denen ist es am Ende vom Tag wurscht. Die finden es vielleicht schade, weil es eben auch eine Tradition gibt. Mhm. Aber die sagen, okay, wenn es hier halt nicht mehr geht, dann gehe ich nach Ungarn, dann baue ich da die A-Klasse. Ja? Die Kleinen und die Mittleren, die können nicht immer gehen. Und die etwas größeren Mittleren, die fangen an, natürlich darüber nachzudenken, hey, dann gehe ich halt nach Tschechien, dann gehe ich halt nach Polen, dann gehe ich halt nach Ungarn. Warum soll ich hier eigentlich noch weiter diese Verantwortung übernehmen und dieses Geld bezahlen, wenn es überall anders nicht so läuft? Und ein Punkt, der völlig richtig gesagt wurde in unserem Gespräch hier, finde ich, und den habe ich auch nochmal mitgenommen für mich jetzt. Viele haben ja den Eindruck, dass Behörden und Politik gar nicht mit ihnen ja kollegial umgehen, unterstützend umgehen. Eigentlich müsste sich die Politik doch freuen, wenn es Menschen gibt, die diesen Mut mitbringen und auch sagen, ich bin bereit, hier Arbeitsplätze zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen. Und sie erleben in den Gesprächen, dass immer wieder berichtet wird, wir treffen hier eigentlich auf Behörden und auch auf eine Politik, die sich eher als Gegner empfindet. Und damit muss Schluss sein. Ich habe gestern einen Hersteller von Bauteilen für Häuser besucht, der macht so Fertigwände, so Fertigbetonwände mit einer ganz innovativen Technik. Und der hat halt auch erzählt, also sein Problem ist, dass das Unternehmen eher so mittelgroß ist und dass die Verordnungen im Bereich Bau und auch die Richtlinien in den Banken nicht aktualisiert worden sind. Die sind nicht 2026 angekommen. Für den gibt es dann erst Geld, wenn beispielsweise irgendwie die Decke steht, obwohl in den Wänden, die er herstellt, schon die Fenster drin sind, die Steckdosen und so weiter. Und wenn er versucht, darauf aufmerksam zu machen, dann scheint er bei der Politik wenig Interesse zu finden. Gleichzeitig will die Politik doch aber den Wohnungsbau beschleunigen, will Bauen günstiger machen, möchte dafür sorgen, dass Leute auch die Möglichkeit haben, die eigenen vier Wände zu bekommen. Da fühlen sich so viele im Stich gelassen und alle stellen sich die Frage, mit denen ich in den letzten Wochen zu tun hatte, warum bin ich eigentlich noch hier? Sollte ich nicht vielleicht gehen? Oft wird auch gesagt, was passiert eigentlich, wenn ich versterbe? Wie läuft es dann mit der Familie? Ja, insbesondere was die steuerliche Belastung anbelangt. Mhm. Das weiß jeder Unternehmer besser als ich in dem Fall, wie das dann abgewickelt wird. Aber das sind viele Fragen, die da sind. Und da muss die Politik endlich Antworten liefern. Auch das Thema Unternehmensnachfolge ist eines, wo der Schuh drückt, ne?
Absolut, ja. Kommen wir zum Abschluss noch zu einem Thema, das, denke ich, alle auf die eine oder andere Art betrifft. Das ist sicher auch das Thema. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass die AfD damals als erste angesprochen hat, am lautesten angesprochen hat, von allen anderen ignoriert wurde, verhöhnt wurde. Das sind alles nur Hirngespinste. Es existiert nicht. Es sind Einzelfälle. Und jetzt ist es so präsent, es lässt sich gar nicht mehr leugnen. Und jetzt gibt es dann unterschiedliche Taktiken von, man geht verschämt damit um, man schiebt es einfach nur komplett weg. Die anderen tun so, als würden sie was machen und revidieren es dann sofort nach der Wahl. Wir hören nahezu täglich die Aussagen wie der bereits wiederholt in Erscheinung getretene und Polizei bekannte Täter. Wir erfahren von Strafakten, die ganze Räume füllen könnten, von Intensivstraftätern. Sowas sollte es ja eigentlich in einem funktionierenden Land gar nicht geben, weil jemand, der Intensivstraftaten begeht, der sollte einfach weggesperrt werden. Und zwar so, dass er sie nicht mehr begehen kann. Wir hören von der schon vorher psychisch auffällige Mann, der mehrfach vorbestrafte Verdächtige. Clankriminalität hier, rivalisierende Banden dort. Sie kennen ja sicher auch den einen oder anderen Polizisten, wenn Sie jetzt gerade im Wahlkampf mit diesen Leuten sprechen. Ich habe immer wieder mit Polizeibeamten zu tun. Also das sind mit die frustriertesten Menschen überhaupt. Auf der Straße immer neue Gefahren, die es so wahrscheinlich noch gar nicht gab, wo die damals entschieden haben, in den Polizeidienst zu kommen. Und von der Politik von hinten, anstatt dass man sie unterstützt, sagt alles klar, das sind unsere Leute, die kriegen Rückhalt von der Politik, ist an sich. Müssen die vorsichtig sein? Darf ich jetzt meine Waffe ziehen oder nicht? Was machen wir jetzt? Wir sehen oftmals Festnahmen, die mit Video festgehalten werden. Da steht einer, der drischt auf Autos ein, der zerstört alles. Und die Polizisten, man hat das Gefühl regelrecht, die haben Angst, was zu machen. In anderen Ländern, da wäre das Thema sofort beendet. Aber die haben quasi Angst, selbst tätig zu werden, die Waffe zu ziehen, das Gesetz durchzusetzen. Wie ist das, was die Sicherheit des öffentlichen Raumes angeht? Wir haben ja hier in Stuttgart die zweithöchste Messerkriminalität nach Berlin, wie ich meine. Das ist einfach katastrophal. Was wollen Sie da machen?
Also, es wurde jetzt ein Punkt von Ihnen angesprochen, den ich wirklich für den allerwichtigsten halte. Es muss jedem Beamten da draußen klar sein, der Dienstherr, der steht hinter dir. Und da kann man beispielsweise von der Trump-Administration lernen. Da ist sehr deutlich gemacht worden, dass man hinter den Beamten steht. Sowas brauchen wir hier auch. Das ist wichtiger wie jede Ausrüstung, wie jeder Taser oder beispielsweise schnittschutzsichere Weste, ja. Der zweite Punkt ist dann sicherlich, ja, das Thema Ausstattung der Polizisten. Ich finde es beschämend, dass, wenn ich mit Polizisten zu tun habe, mir manche berichten, dass sie Ausstattungsgegenstände selber, also privat anschaffen müssen. Übrigens auch bei den Kollegen in der Bundeswehr häufig der Fall. Und da muss der Staat endlich darauf reagieren und seine Verantwortung auch wahrnehmen. Der nächste Punkt ist, ob es uns gefällt oder nicht, aber wir müssen mal über das Thema JGG, also Jugendstrafrecht, sprechen. Die Strafmündigkeit muss endlich herabgesetzt werden. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier 10-Jährige, 12-Jährige mittlerweile schwerste Straftaten begehen und ganz genau gar nichts passiert. Da lässt man auch unendlich viele Kinderseelen da draußen allein. Also es ist der Wahnsinn, was an Gewalt mittlerweile an Schulen stattfindet und die Hilflosigkeit der Eltern, der Lehrer, der Rektoren, weil man hier wirklich die Augen vor einem massiven Problem verschließt. Und der dritte Punkt, der ist mir wichtig, wir müssen endlich mal konsequent unser Recht umsetzen. Für jedes Falschparken bekommt man Knöllchen. Wenn ich irgendwie ein paar Euro zu wenig in der Steuererklärung angebe, dann habe ich sofort ein Verfahren gegen mich am Laufen. Aber warum ist es denn möglich, dass Personen, die eigentlich schon lange nicht mehr hier sein sollten, immer noch sich in Deutschland aufhalten? Da kann man auch kreativ werden. Man könnte zum Beispiel bilaterale Verträge mit Nachbarstaaten oder anderen Ländern schließen, dass sie so lange die Personen, deren Status ungeklärt ist oder die rückgeführt werden müssten, verwahren, bis es geklärt ist. Und ganz offen, also da könnte man auch Länder suchen, in die man vielleicht nicht ganz so gerne zum Urlaub fahren geht. Dann fällt einem vielleicht auch wieder ein, wo man eigentlich herkommt. Die Kollegen in Großbritannien haben das gemacht, sehr erfolgreich, auch wenn es gerade juristisch nochmal überprüft wird. Und sowas können wir hier auch in Baden-Württemberg machen. Also wir würden sofort die vielen 10.000 Personen, die sich illegal in Baden-Württemberg aufhalten, zurückführen. Und es ist auch ein Punkt, den die Politik angehen muss. Wenn ich hier bin, legal, aber nicht arbeite, meine ich, kann es mir in der sozialen Hängematte gemütlich machen, Straftaten begehe, dann glaube ich schon, dass man auch mal prüfen sollte, ob so jemand hier sich weiterhin in Deutschland aufhalten darf oder nicht. Und wenn man das konsequent alles umsetzt, dann wird Deutschland und Baden-Württemberg auch wieder sicher. Und das ist mir wichtig noch zu sagen, es kann jeden treffen. Es hat auch gar nichts mehr damit zu tun, wo bist du eigentlich geboren worden, ja?
Absolut.
Es kann jeden da draußen treffen und es gibt viele Menschen, die das mittlerweile leid sind. Es wird der AfD immer vorgeworfen, wir seien irgendwie eine Partei, die Menschen anderer Herkunft aus Deutschland verdrängen wollen. Das ist mir auch wichtig, mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Ich bin in Rumänien geboren, ja. Meine Kinder sind quasi halb europäisch, halb asiatisch. Nein, uns geht es um solche Sachen überhaupt nicht, wo jemand herkommt und wo jemand geboren worden ist. Für mich ist relevant, hältst du dich hier legal auf? Bist du bereit, die Sprache zu lernen? Akzeptierst du die Traditionen und die Kultur dieses Landes? Trägst du deinen Teil bei, zahlst Steuern und bist quasi ein Teil unserer Solidargemeinschaft? Ja oder nein? Und wenn jemand all das mitbringt und man das bejahen kann, dann ist er doch herzlich willkommen in Deutschland. Aber ich habe ein Problem mit Leuten, die meinen, dass sie dieses Land ablehnen können, dass sie hier nicht arbeiten müssen, dass sie Straftaten begehen können, die wollen wir hier nicht mehr und da werden wir eben auch konsequent sein. Übrigens eine Normalität. Das würde, glaube ich, in fast jedem normalen anderen Land dieser Erde genauso
Ja.
ablaufen. Nur bei uns tut man sich ganz besonders schwer damit und das ist, finde ich, schade.
Ja, es ist nicht nur schade, es ist auch bezeichnend. Man muss einfach auch darauf achten, wem ist es dienlich und warum sind die anderen Parteien regelrecht vernarrt darauf, diese Leute massenweise ins Land reinzubekommen und sie auch möglichst schnell an einen deutschen Pass zu führen.
Dem
Also,
Wähler.
ja, genau. Es geht am Ende des Tages darum, sich eine komplett neue Wählerschicht zu kreieren. Ja? Aber die Kosten, die dadurch entstanden sind, Sie haben es gesagt, so viele Kinderseelen. Ich habe daran gedacht, als vor wenigen Tagen Angela Merkel mit Standing Ovations empfangen wurde von ihrer eigenen Partei. Eine Frau, die wahrscheinlich wie sonst wenige andere in diesem Land so viel Blut an ihren Händen kleben hat, durch die Entscheidungen, die sie getroffen hat.
Total.
Und dann steht man auf und applaudiert dieser Frau zu, wie herrlich das doch ist. Das ist unglaublich. Da frage ich mich, haben diese Menschen offensichtlich wohl absolut gar nichts aus unserer jüngsten, das ist ja nicht mal die alte, aus unserer jüngsten Geschichte gelernt, dass da jemand so empfangen wird?
Aber das ist auch gruppenspezifisch. Also ich sage das heute auch ganz offen, was mir viel Mut macht, ist, wenn ich mir anschaue, welche Altersgruppen welche Partei in Baden-Württemberg wählen, aber auch in Deutschland. Hier in Baden-Württemberg wird die AfD am allermeisten von Personen im Alter zwischen 28 und 45 unterstützt. Das sind die Leute, die morgens um 5 aufstehen, die Vesperdose machen, schaffen gehen, die nicht mit 70 erst in Rente gehen wollen, die Leistungsträger, die den ganzen Laden meiner Meinung nach bezahlen. Die CDU hier in Baden-Württemberg, also die Partei, die meiner Auffassung nach für vieles verantwortlich ist, was wir heute erleben. Ausstieg aus der Kernenergie, aus der Kohlekraft, die Grenzöffnung 2015, ja, und so weiter, die wird am allermeisten hier von einer Gruppe gewählt, die 70 plus X ist. Da haben die wirklich über 30% in dieser Altersgruppe und wir haben da nur 7%, ja. Das ist auf der einen Seite eine Hausaufgabe für die AfD, dass wir da besser werden. Auf der anderen Seite zeigt es sehr deutlich, wer mittlerweile die AfD unterstützt und dass das Geschäftsmodell der CDU nicht endlos ist, weil diejenigen, die schaffen gehen müssen, die ihr Leben vor sich haben, wo der Kredit noch nicht abbezahlt ist, ja, die werden sich, glaube ich, immer weniger für diese Partei entscheiden. Was mich richtig mitgenommen hat, war neulich ein Video von einem Junge. Ich glaube, er war zwischen 12 und 14 Jahre alt. Der wurde von so einer Person, die im Rahmen der Grenzöffnung mit der Familie nach Deutschland kam, mehrfach in den Bauch gestochen. Und die Lehrer standen offenbar drumherum und waren hilflos und wussten nicht, was sie tun sollen. Und ein kleines Mädchen hat dann mit dem Handy den Notruf bestellt und dafür gesorgt, dass der junge Mann gerettet werden konnte. Und das sind so genannte Einzelfälle in Deutschland, die mir gerade als Vater ganz, ganz besonders nahe gehen. Es ist wirklich zum Verzweifeln und ich kann nur sagen, ich treffe so viele Eltern auf unseren Veranstaltungen, so viele Eltern, die mir sagen, ich habe Angst. Ich fahre die lieber direkt dahin, wo sie hin müssen. Ich will sie nicht mehr alleine draußen rumspringen lassen. Und wenn ich dann mit der Politik zu tun habe, die sagt mir dann, Herr Frohnmeier, das ist alles nur Ihre Wahrnehmung, das ist subjektiv. Und dann sage ich, nee, das ist ein Problem und dieses Problem gab es in der Form nicht. Ich habe meinen Vater neulich gefragt, Papa, wie war das bei dir, als du in meinem Alter warst oder jünger? Hast du jemals mitgekriegt, dass irgendeine Person, die nicht hier sein sollte, ein Mädchen vor die Bahn geschubst hat? Wir hatten ja jetzt, glaube ich, diesen Fall in Hamburg wieder. Ja. Das gab es damals einfach nicht. Da sind die Leute nicht, weil sie im Kopf offenbar klar waren, auf die Idee gekommen, sowas zu tun. Und das ist eine Verantwortlichkeit, die sich die Union meiner Meinung nach wirklich mal zuschreiben lassen muss. Jetzt vor der Wahl will man aber auch gar nichts mehr damit zu tun haben, dass man in Regierungsverantwortung war. Und das finde ich, ich hoffe wirklich, dass die Bürger da draußen das nicht mehr durchgehen lassen.
Am Ende des Tages bekommt jeder das, was er verdient hat. Und das ist auch ein Zeichen dessen, die Realität, in der wir heute leben, ist die Realität der Wählerschaft, die Entscheidungen getroffen hat, die gesagt hat, wir wollen weiter so machen, weiter so, weiter so, weiter so, hat ein weiter so gegeben. Deswegen kann ich das auch nur an alle da draußen mitgeben. Teilt dieses Video. Schickt es doch gerade mal Leuten zu, die vielleicht sagen, oh Gott, die bei der AfD, die jedes Stereotyp, das es so gibt, nachher auch glauben oder weiter mit bedienen. Und kommentiert das Ganze, helft, dass dieses Wissen nach draußen dringt, denn ein weiter so bedeutet nur ein weiter so, immer weiter nach unten. Ich sage herzlichen Dank, ich fand das sehr aufrichtig, sehr erfrischend. Ich bedanke mich, Herr Frohnmeier.
Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.